So, guten Morgen. So viele Ankündigungen. Danke, Helge, dass du das Abendmahl kürzer gemacht hast. Ich weiß, ich habe wahnsinnig viel Material mitgebracht. Helge kennt meine Folie schon. Aber nicht die Notizen, was ich noch alles dazu zu sagen habe. Genau. David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Ich habe hier in Vorbereitung dazu das Privileg gehabt, während ich krank war vor einem Monat oder sowas, hatte ich die Zeit, ein dickes Buch zu lesen über Wirtschaftsgeschichte. Ich habe ja Volkswirtschaft studiert. Das begann ungefähr im 12. Jahrhundert und ich habe viel gesehen, wie die Geschichte sich entwickelt hat, wie die Kulturen anders waren. Das hat mich spannenderweise beflügelt mit dem Verständnis davon, wie die Welt war in einer Welt, die wir uns kaum vorstellen können, weil sie vor unserer Zeit liegt, zum Beispiel im Altertum. Davon lasse ich ein bisschen einfließen. Wir wollen heute... Plupp, das Spiegel fünfstellig. Ich sehe. Genau. Also. Oh ja, besser, danke. Den kleinen Cartoon verdanke ich Nadja, meiner Tochter. Mir fiel auf, die Bibelkenntnisse in unserer Gemeinde sind zum Glück weit überdurchschnittlich für den Berliner Durchschnitt. Kann immer noch besser werden und deshalb, weil ja Kenntnis auch mit der Zeit verblassen, haben wir uns entschieden, wir wollen zum einen durch die Bibel lesen in einem Jahr für alle, die mitmachen wollen. Zum zweiten, wir wollen einen Teil der Predigten oder der Predigtslots auch dazu nutzen, ein bisschen mehr Lehre einzubauen, einfach um die Hintergrundkenntnisse stärker zu vertiefen und unser Verständnis dadurch zu verbessern. Und heute ist ein solcher Sonntag. Es geht um David und David war einzigartig. Davids Geschichte umfasst 62 Kapitel und nochmal zusätzlich 60 Psalmen. Bei den meisten steht drüber, ob er von David kommt. Bei einigen weiß man es nicht genau. 62 Kapitel plus 60 Psalmen. Über keinen anderen Mann ist so viel geschrieben worden in der Bibel, mit Ausnahme von Jesus durch die ganzen Briefe. Abraham, der Vater des Glaubens, unser geistlicher Vater insgesamt, hat bloß 12 Kapitel abbekommen. Also irgendwie muss David wahnsinnig wichtig sein. Denn wir wissen, die Bibel lehrt uns, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Rechtweisung und zum Wachsen in der Gerechtigkeit. Die Bibelstellen sind ja dazu da, dass wir was lernen. Also das heißt, wenn da irgendwas besonders lang beschrieben ist, dann hat sich Gott offensichtlich was dabei gedacht. Und einer meiner Lernprozesse, wenn ich das lese, ist zu fragen, warum schreibt er da so wahnsinnig lange drüber? Warum ist dieser Kampf zwischen David und Saul, warum ist das 15 Kapitel lang? Länger als die Geschichte von Abraham. Da muss ja irgendwas hinterstecken, was mir zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht auffiel. Florian hat es, finde ich, letzten Sonntag ganz toll mit erklärt. Der Kampf zwischen David und Saul. Ja, ist eine schöne historische Geschichte, aber es geht darum, hier sind zwei Archetypen von Königen. Der eine verlässt sich am Anfang mal auf Gott und dann auf seine Möglichkeiten, seine Stärke und seine Unsicherheiten. Und der andere nicht. Der andere ist David, der halt sagt, die Zeiten sind schwer, ich kämpfe dagegen an, ich will durchhalten. Und deshalb geht es 15 Kapitel um diese Geschichte, wie David versucht und erfolgreich versucht, Sauls Nachstellung und Mordversuchen zu entgehen. Gott zeigt uns hier das Bild von zwei Königen. Der eine hat super Voraussetzungen gehabt, gut aussehend, stark, mächtig, angesehen und hat es vermasselt, obwohl er den Heiligen Geist bekommen hat. Der andere, David, hatte schlechtere Voraussetzungen, hat den König, der ihn umbringen wollte und ähnliches. Der hat es geschafft, weil er das richtige Herz hatte. Und über genau das Herz wollen wir sprechen. Und natürlich ist das Ganze auch dazu da, dass wir Jesus besser verstehen. Jesus wird ja häufig bezeichnet als der Sohn Davids. Und die Ehre für jemanden zu wissen, also der Messias, Gott im Fleisch, wird bezeichnet als dein Sohn. So, wow, das ist meine Verantwortung. Gut, dass er das damals noch nicht wusste. Aber das ist der Grund, dass wir über David reden. Und ja, 60 Kapitel plus 62 plus nochmal 60 Psalmen. Viele von den Sachen, die ihr lesen werdet, werden immer wieder mit David in Kontakt kommen. Und deshalb will ich ein bisschen Hintergrund dazu geben, dass es euch hilft, wenn ihr die Psalmen lest, egal mit oder ohne Bibelleseplan, ein bisschen Kontext da reinzubringen, ein bisschen drauf zu achten, was macht David hier so derartig besonders und was kann ich daraus lernen? So, das Erste, ich habe einen Psalm mitgebracht. Den Psalm finde ich besonders schön. Immer wenn ich den bete, also ich lese Psalm nicht nur, wenn ich das mache, trifft meine Gedanken nicht ab. Ich bete dann also auch laut, das ist gut. Diesen Psalm finde ich besonders schön, weil da ein Bruder aus unserer Gemeinde persönlich mit vorkommt und das in einem Psalm, der schon 3000 Jahre alt ist. Davids Umgang mit Stress, Psalm 18. Als mir Angst ward, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Die Erde bebte und wankte und die Grundfesten der Berge bewegten sich und bebten, da er zornig war. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrendes Feuer aus seinem Mund. Flammen sprühten vor ihm aus. Er neigte die Himmel und fuhr herab und dunkel war unter seinen Füßen.
War unter seinen Füßen.
An diesen blöden Witz denke ich seit den 90er Jahren, als Mirk und ich mal damit ankam. Jedes Mal seit über 30 Jahren. Vielleicht habe ich euch jetzt infiziert. Ansonsten ist das ein total toller und geistlicher Psalm. Auch sonst, bis auf diesen Witz. Und Bruder. Und Dirk kommt aus der gleichen Gegend wie ich. Aufwärtstechnisch. Und wohnt jetzt in Stegeszell. Also, es geht ja um David. Davids Umgang mit Stress. David hat hier gewaltigen Stress. Er hat Angst. Er schreit zu Gott. Und David war ja ein Mann, der schwebt häufig in Lebensgefahr. David war natürlich Soldat. Anfangs wollte Saul ihn mit umbringen, dann kamen alle möglichen feindlichen Völker. David schwebte ständig in Lebensgefahr und dies war seine Art, seinen Stress abzubauen. Er ruft zu Gott, er betet zu Gott und hier beschreibt er mal Gott in tollen poetischen Worten diese enorme Naturgewalt, die die Berge beben lässt. Und daran musste ich diese Woche mal so denken, weil ich werde beruflich nicht lebensbedroht. Ich habe halt nur normalen beruflichen Stress und ich arbeite ja seit einem guten Jahr wieder für eine Bank. Und in der Bank gibt es eine besondere Saison im Jahr. Das ist die Saison, wenn die Wirtschaftsprüfer kommen. Also Bank muss man sich so vorstellen, wir haben 150 Mitarbeiter und wir müssen natürlich ganz viele Bücher und Konten führen. Und dann kommt der Wirtschaftsprüfer und prüft, ob wir das auch alle richtig gemacht haben und tausend eine Gesetze und Verordnungen eingehalten haben und all die Gesetzesveränderungen richtig umgesetzt haben und so weiter. So war es früher, dann gab es mal irgendwelche Skandale, Missbrauch, also wurde das immer weiter ausgeweitet. Jetzt prüfen die, ob unsere Arbeitsanweisungen richtig sind, über 1000 Seiten für 150 Leute. Und mein Bereich Risikocontrolling, 2,6 Mitarbeiter, verteilt auf 4 Köpfe, über die schreiben die lieben Wirtschaftsprüfer dann 120 Seiten. So, auch letztes Jahr, wir haben ganz viele Hausaufgaben bekommen, was wir alles ausführlicher dokumentieren müssen, habe ich auch gemacht, nachtschlafende Stunden geopfert. Jetzt sind sie wieder da. Die ersten 2 Treffen waren ganz gut, aber dann kam Mittwoch. 2 Stunden Meeting angesagt von 12 bis 14 Uhr, Meeting statt Mittagspause. Und bei Wirtschaftsprüfern ist es so, also es ist ein unangenehmer Job, den ich nicht würde machen wollen. Man geht hin und weiß, also wenn so ein Laden was zu verbergen hat, das werden die uns nicht auf die Nase binden. Die werden möglichst irgendwas anderes drüberkehren oder davon ablenken oder sonst was. Also sind die vom Berufswegen schon mal misstrauisch. Jetzt bin ich eher kommunikativ, ich nicht. Das macht das Leben für die natürlich auch schwer, das ist klar. Und keiner zeigt gern offen seine Fehler, also suchen sie. Und wenn sie dann was meinen, gefunden zu haben, gibt es halt 2 Charaktere. Die einen, die sagen, das scheint mir falsch zu sein, sagen sie doch mal, wie sie drauf kommen. Und häufig ist es so, dass sie sagen, das ist derartig komplex, was ihr da macht. Und es ist so anders, weil wir machen viel mit Fintechs. Also wir sind das Gegenteil von den klassischen Banken, wie man sich so vorstellt. Das ist für einen Wirtschaftsprüfer doof. Der steht da, ich habe 700 Banken geprüft in meinem Berufsleben. Das kann ich im Schlaf. Was macht ihr denn für komisches Zeug? Was sind die Cryptocurrencies? Weiß ich nicht. Der muss dann bescheinigen, ob es stimmt oder nicht. Also beißen sie sich fest. Und dann hatten wir wieder so ein Treffen mit jemandem, der war sich seiner Meinung sehr sicher. Wir gucken uns so an und sagen, ja, ich verstehe, was Sie meinen. Sie haben einen Denkfehler drin. Sie verwechseln ja gerade 2 Sachen. Wie wir rechnen, ist richtig. Inzwischen weiß ich, er hat mindestens 3 Sachen durcheinander geworfen, aber es ist halt schwierig, wenn der dann nicht loslässt. Dann kriegt man so, dann Zorn, sündige nicht. Und dann geht man halt durch die Räumlichkeiten. Mittwoch war ich dran, Donnerstag war da mein Chef. Die Woche davor war unser Chefjustiziar, der krank. Und wir trösten uns dann immer gegenseitig und heulen uns beim anderen aus. Das tut uns allen wohl. Hier musste ich an David denken, der wurde lebensbedroht. Aber ich habe dann probiert, so einem Beispiel zu folgen und mit Psalmen zu beten. Freitag früh habe ich dann Sport gemacht. So ungefähr 20 Minuten gebraucht, dabei halt dann die Psalmen gehört. Bis ich es geschafft habe, mich auf die Psalmen zu konzentrieren und nicht mehr über den Wirtschaftsprüfer zu lernen. Auch wenn er mich nicht persönlich umbringen will. Der will wahrscheinlich nur seine Arbeit richtig machen. Wie auch immer, das ist David. David war unter Stress nur erheblich gefährlicher als unserer. David hatte eine tolle Art, mit dem Stress umzugehen. Im Psalm 18 geht's weiter. Er rettete mich von starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr war meine Zuversicht. Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich hinaus, denn er freute sich an mir. Und hier sehen wir unglaublich viel allein in diesen wenigen Zeilen über Davids Beziehung zu Gott. Zum einen sagte er, Gott hat mich gerettet. Und denke ich so, es gibt ja viele Probleme, für die ich so gebetet habe im Laufe der Monate, Jahre und Jahrzehnte als Christ. Da war letztes Jahr so ein Vortrag, da war mir wahnsinnig wichtig, den zu heilen. Und es war im Februar und ich musste da hinreisen und da Schneesturm. Und ich habe so oft dafür gebetet, Gott hat es möglich gemacht. Ich habe mich völlig vergessen zu bedanken. In unserer Dankesliste steht das mal, wow, hat Gott erhört. Jemand in meiner engen Verwandtschaft ging es sehr schlecht. Viel gebetet und dem oder der geht es jetzt ein ganz Stück besser. Beim Bibelkreis wurde ich gefragt, so, was gibt's an guten Nachrichten? Es fiel mir noch nicht mal ein. Also, kann nicht wahr sein. Ja, es war eine sehr stressige Woche. Ist doch erstaunlich, wie viele Sachen ich wahnsinnig wichtig finde, auch wirklich dafür bete. Und kaum ist das Problem gelöst, puff, ist es weg. David war da besser. David hat die Sachen behalten. David hat gewusst, Gott hat mich errettet und hat sich daran erinnert und hat sich bedankt. Und glücklich sind natürlich die, die dankbar sind. Nur was Gutes zu bekommen, ist toll, reicht aber nicht, um glücklich zu sein. Man muss dankbar dafür sein, sonst ist man es nicht. Das war Davids große Stärke, eine von seinen vielen, vielen großen Stärken. Er war wirklich dankbar. Er hatte ein heftiges Leben. Ne? Sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks. Und dann kommt aber der Herr, wart meine Zuversicht, wart, also wurde. Dann denke ich so, also eigentlich kenne ich diese ganzen Psalmen, als er sagt, der Herr ist meine Zuversicht. Also das ist ein Zustand und nichts, was gerade wird. Und dann fiel mir auf, also offensichtlich in dem Stress hat auch David Gott dann aus den Augen verloren. Und irgendwann hat er sich wieder eingekriegt und festgestellt, wow, Gott hilft mir und Gott wurde wieder seine Zuversicht. Sie war es vorher, dem Stress entsprechend ging sie wohl unter. Und dann kam es wieder, David hat es geschafft, sein Denken wieder so weit in die richtigen Rahmenbahnen zu lenken, dass er Gott wieder gesehen hat. Und deshalb, du wurdest bei der Zuversicht. Und dann sagt er, und das finde ich beeindruckend, er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich hinaus, denn er freute sich an mir. Und ich so, das ist schon stark. Also wie häufig gehe ich hin und denke, Gott freut sich an mir. Also ich sehe mich in Stockholm, gab es mal eine Predigt, Behaga Güt, Gott behagen, also das schwedische Wort Behagen heißt natürlich nicht direkt behagen, aber für mich als Deutschen klang es natürlich so. Und da ist so, Gott behagen. Interessant. Da würde ich von mir sagen, Gott freut sich an mir. Und ich weiß von meinem Kopf her, Gott sagt, Dirk, deine Sünden sind dir vergeben, weil du bist Christ, du bist getauft. Wenn du Vergebung bittest, ist dir vergeben, dann bist du rein. Und ja, ich freue mich an dir. Und ich freue mich, dass du singst, auch wenn du lange nicht so gut singst wie Helge zum Beispiel und die, die heute zum Workshop kommen. Ich freue mich, dass du mich liebst. Ich freue mich, dass du dein Bestes gibst. Gott geht nicht immer hin und sagt, Dirk, deine ganzen Sünden, dies, das und jenes, das solltest du mal anders machen. Sagt er auch und trotzdem freut er sich an mir. Und David hatte diese Gewissheit und das finde ich total genial an ihm. In Davids Leben gab es total viel Krieg und er musste total häufig fliehen. Und dabei noch auf seine Leute aufpassen. Und trotzdem konnte er so beten. Oder vielleicht gerade deshalb. Und gerade deshalb hat er es auch immer wieder geschafft, Gott zu sehen und Gott so anzubeten. Und er dankte Gott und er gab Gott die Ehre. Das ist eine Sache, die David total besonders macht. In allen diesen Psalmen geht es immer wieder darum, Gott ist groß, ich gebe Gott die Ehre. Und selbst als er Goliath bekämpft hat, ging es ihm nicht darum, das zu zeigen, dass er der junge Typ da, Teenageralter vermutlich, diesen riesigen Soldaten da besiegen kann. Ihm ging es darum, der hat Gott beleidigt, was fällt dem denn ein? David ging es um die Ehre Gottes und das hat ihm auch geholfen, so wegzuschauen von sich selbst. Das hat ihm geholfen, dass Gott sich an ihm freut. Und das hat ihm auch geholfen, demütig zu sein. Wenn es einem nicht um sich selbst geht, ist es viel leichter, demütig zu sein. Und dann gibt es da so einen Teil von diesem Psalm, bei dem tue ich mich immer schwer, muss ich sagen. Also weiter im Psalm 18, Abvers 18. Der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit. Er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände. Denn ich halte die Wege des Herrn und ich bin nicht gottlos wieder, mein Gott, denn alle seine Rechte habe ich vor Augen und seine Gebote werfe ich nicht von mir, sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und ich hüte mich vor Schuld. Darum vergilt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. So, huh. Also wenn ich das dann laut bete, denke ich so, Vergebung, okay, aber vergib mir nach meiner Gerechtigkeit. Ich so, ey. Jetzt bin ich ja verheiratet seit 28 Jahren, denke ich so, da gibt es viele Sachen. Es ist nicht so, dass ich böse Dinge täte, aber es sind vielleicht viele Dinge, die ich unterlasse, die gut gewesen wären. Das eine oder andere unbequeme Gespräch zu führen, wäre sicherlich gut gewesen, hätte viel mehr Nähe gebracht über die 28 Jahre, wo ich mich dann drum gedrückt habe. Klar, ich bin nicht so ein mutiger, draufgänger Typ wie David, aber das wäre gut gewesen. Aber mich hinzusetzen und sagen, Herr, vergib mir nach meiner Gerechtigkeit. Wie geht das? Warum kann der das machen? Darf der das? Und dann dachte ich mir, ich lese die Geschichte, und so, ganz schön heftig der Typ mitunter. Also einiges, was er macht, war wirklich heftig. Und um die Sachen mal ein bisschen einzuordnen, wir lesen dann gleich eine von den Geschichten, aber um die ein bisschen einzuordnen, dachte ich mir, jetzt kommt der Geschichtsteil. Ich gehe mal ein bisschen kulturell, historisch den Hintergrund, wie die Zeiten damals waren, in denen David so lebte und wirkte. Und los geht's, hoffe ich. So, vor der Phase Daniels war die Zeit der Richter. In den Richtern hatte Israel keine Zentralregierung. Es war ein Verbund von 12 Stämmen, man redete mal miteinander, man hatte mal Kontakt miteinander. Es gab sogenannte Richter, die waren lokal. Also Richter klingt ja so nach irgendwie jemand, der im Gericht Recht spricht. Das waren die nebenbei auch mit, aber es ging mehr um politische Führung. Also sie hatten keine Regierung, sie hatten schon gar keine Demokratien, die wurden von irgendwelchen Ältesten geleitet und ab und an gab es mal einen Richter, der militärische Erfolge für sie feierte. 12 davon tauchen in der Bibel auf. Es war eine Phase, wo jeder tat, was ihm recht dünkte. Wahrscheinlich würde man heute übersetzen in der Volksbibel, jeder machte, worauf er Bock hatte. Aber das war jetzt keine schöne Phase. Das war vor allem keine Phase, wo die Menschen viel Glauben gehabt hätten, wo die Menschen Einheit gehabt hätten, wo man sich aufeinander hätte verlassen können. Der Glauben war schwach, sie opferten den Götzen und Sitten und Moral waren total verfallen. Es gibt Geschichten in den Richtern, da sträuben sich einem die Haare, wie jemand seine Konkubine wie bei sich hat. Es kommen Leute, wollen ihn vergewaltigen, dann gibt er sie ihnen und die vergewaltigen, bis sie tot sind und zerfetzt sie. Ekelhafteste Geschichten. Man denkt, was für eine üble Phase. Das ist die Zeit, aus der Israel gerade raus war. Gewalt war in der Tagesordnung zum Beispiel betreffender Punkt hier. Hitzköpfigkeit statt Besonnenheit waren total verbreitet. Und jeder tat, was ihm recht dünkte. Und im Richter 20 finden wir, so ungefähr das Ende davon, finden wir die Steigerung, die Klimax des Allen. Der Stamm Benjamin. Im Stamm Benjamin passierte diese Schandtat, die ich da gerade kurz skizziert habe. Der geschädigte Liebhaber schickte also die Leichenteile in die Stämme Israels hinaus und sagte, das ist hier im Stamm Benjamin passiert, das geht so nicht. Darauf die alle in großer Empörung, wir führen einen Krieg gegen Benjamin, rotten diesen Stamm fast komplett aus. Um dann festzustellen, oh, da war nicht gut. Wie blöd seid ihr eigentlich, eure eigenen Landsleute hier mit auszurauben und dann festzustellen, das war jetzt nicht gut. Es ist ein bisschen daran, der Mensch ist auch heute noch so, also nicht so gewalttätig, aber dieses Empörungsbürgertum und dann richten sie ihren Schäden an, wo man denkt, das war jetzt nicht Sinn des Ganzen. Das war der Hintergrund, das war die Phase, als das Volk gesagt hat, wir wollen einen König haben. Wir wollen noch einen König, der dafür sorgt, dass nicht jede Woche irgendwelche benachbarten Milizen oder Völker bei uns einfallen. Mal die Amoriter, mal die Philister, die Kanaaniter, Aramäer, was da so alles um sie rum wohnte, alle kamen mal her und plünderten. Das war damals normal und einer der Gründe, dass sie einen König wollten, ist, dass keinerlei militärische Stärke da war. Ja, kein Wunder, wenn die Bürgerkriege untereinander führt, ist da nicht viel mit Stärke. Aus dieser Schwächesituation kam also Israel. Und dann kam der erste König, Saul. Plupp. Der letzte Richter Samuel war noch überregional tätig und hat dann sowohl Saul ernannt wie auch David. Und Gott hat dann dafür gesorgt, dass als erstes Saul ernannt wurde und Saul wurde gesalbt. Die Geschichte haben wir im 1. Samuel 10 gesehen. So, und was macht ein neu ernannter Regierungschef im Allgemeinen? Was würde man heute sagen? Na gut, Saul hatte kein Wahlprogramm, vermute ich mal. Also geht man hin, man setzt sich hin mit den Ministerialbeamten und sagt so, Freunde, welche Gesetzesänderungen stehen denn an? Ist ein Haushaltsentwurf fürs kommende Jahr? Welche Reformen sind jetzt gerade nötig? Was ist mit der Krankenversicherung? Was ist mit der Sozialversicherung? Bei Straßenbau? Was hingegen macht Saul? 1. Samuel 11, Vers 5 steht: Saul kam gerade mit seinen Rindern vom Feld zurück. Saul wurde also zum König gesalbt und ging nach Hause und pflückte. Es gab nie nicht keine Ministerien. Es gab keine stehende Armee. Es gab keine Steuereinnahmen. Gab's alles gar nicht. Das heißt, dieses wir suchen einen König, der uns schützt vor diesen Völkern, all das, was wir uns unter einem Staat vorstellen, gab's gar nicht in Israel zu der Zeit. Es gab keine Ministerien, es gab keine Armee, es gab keine Haushaltspläne. Und die Völker der Umgebung konnten deshalb auch so leicht Israel überfallen und immer wieder angreifen und plündern. Saul musste sich seine Autorität auch erkämpfen, also er wurde ernannt und dann ob wir dem folgen wollen. Also auch das war nicht so richtig leicht. Und die ganze Regierungszeit von Saul war lang und voller Kriege und von David war auch 40 Jahre lang und ebenfalls voller Kriege. Das also war normal. Warum waren die Kriege damals so normal? Und hier wieder, es gab ja kaum Steuereinnahmen. Wovon finanzierte man eigentlich eine Armee? Also unsere Armee ist teuer, das wissen wir schon. Julius Caesar sagte damals, um Kriege zu führen, braucht man drei Dinge. Geld, Geld und noch mehr Geld. Das ist also nichts Neues, dass Kriege teuer sind. Wovon finanzierte man eine Armee im Altertum? Entweder hatte man Vasallenstaaten, die zahlten Tribut, oder man bezahlte seine Soldaten erfolgsabhängig, um nicht zu sagen, man führte Beutezüge aus über viele andere Länder und die hatten dann ihren Anteil an der Beute. Das war deren reguläre Bezahlung. Kein Erfolg, wenig Beute. Das war damals üblich und deshalb haben die auch ständig Krieg geführt. Und deshalb war es auch möglich, dass David, der ständig gegen die Philister gekämpft hat, sich irgendwann, als Saul immer wieder verfolgte, zu den Philistern begeben hat und die gesagt haben, klar, kannst du hier wohnen. Gerade hast du doch Krieg gegen uns geführt, jetzt willst du hier wohnen mit deiner Privatarmee. Das ist ja mal kreativ. Das war aber für die völlig okay, weil die wussten, das gehört dir zum Geschäft. Das war halt Usus zwischen Staaten, dass die ihre Armeen davon finanzierten, dass sie solche Beutezüge durchführten, was natürlich das Leben irrsinnig unsicher machte. Wir werden gleich ein bisschen was sehen über Davids Herz in genau dieser für uns merkwürdigen und hochgradig fremden politischen und wirtschaftlichen Konstellation. So, und dann, ganz spannend, gespaltenes Land. Ich habe schon gerade kurz erzählt, die Geschichte mit dem Stamm Benjamin, am Ende des Buchs der Richter, die Stämme haben halt immer mal so ein bisschen kommuniziert, dann kommt da dieser eine Handskandal und sie metzeln den einen Stamm fast komplett nieder, um dann festzustellen, oh, das war jetzt nicht gut. Dann kommt Saul, wird König. Wen ernennt Saul zu seinen obersten Heerführern, Beamten, Würdenträgern? Lauter Benjaminiter, denn Saul kam aus dem Stamm Benjamin. Und das war nach dem Massaker der kleinste Stamm. Das wäre so ein bisschen so, als würden sämtliche Mitglieder der Bundesregierung aus einem einzigen Dorf stammen. Das ist jetzt vielleicht nicht das weltallerbeste Auswahlkriterium. Das hat auch nicht dazu beigetragen, dass das Land geeinter geworden wäre. Das hat dann David doch erheblich besser hinbekommen. Aber das war insgesamt die Atmosphäre im Land. Und das führte dann auch dazu, dass als Saul gestorben war, eigentlich ja David seine Nachfolge hätte antreten sollen. So wie wir uns das so vorstellen. Der Bundeskanzler verabschiedet sich und der Nächste übernimmt das Regierungsamt. Gilt auch in autoritären Ländern, funktioniert das durchaus. Das war da nicht so. David war gesalbt, David war beliebt. David kannte jeder, David war der größte Held aus den Kriegsgeschichten. David war der legitime König, also hätte nicht David König sein sollen. Das Land war jetzt ja auch nicht irgendwie Millionen Quadratkilometer groß, aber nein. Saul ist tot, David zeigt klar, ich habe an seinem Tod hier keine Schuld. Und der Stamm Juda ernennt ihn zum König und die anderen nicht. Sondern Sauls General Abner ist politisch sehr geschickt. Sauls General Abner sagt so, also, ich überzeug mal die ganzen Stämme außerhalb Judas, dass es doch viel besser wäre, einen von den Söhnen von Saul zu nehmen. Das ist auch nicht sein fähigster Sohn, die sind schon gefallen, ist ganz gut für mich, ich habe da so eine Marionette Judas und Nachfahre von Saul und ich habe das Sagen. Das war die Struktur von Abner, die hat auch gut funktioniert. 10 Stämme haben sich von David abgewendet. David war nur König in Hebron 7 Jahre lang und der Rest des Landes ist nicht David gefolgt, obwohl er eigentlich ein großer Kriegsheld war, im Gegensatz zu Ishbosheth, den Abner zum König gemacht hatte. Gut, es kommt, wie es kommen musste. Irgendwann wurde Ishbosheth ein bisschen frech. Und mal General Abner, du schläfst ja mit der Frau von meinem Vater. Worauf dann Abner, was verdient ihr denn? Ich habe dich hier zum König gemacht, vergiss das nicht, mein Junge. Abner hat daraufhin gesagt, gut, dann drehe ich das Spiel jetzt, dann soll David über ganz Israel König werden. Das tat er auch, aber damit David König wurde, auch für die nördlichen Stämme, musste er einen Bund mit denen schließen. Also so viel zum Thema Einheit. Und das Tolle an David, David brachte Einheit. Was lernen wir daraus? In der Bibel steht sehr viel über Einheit, auch im Neuen Testament. Also wenn wir in Epheser lesen, stehen sehr, sehr viele Stellen, wo es um Einheit geht. Einheit ist wichtig, weil nichts nutzt Satan so effektiv gegen Gemeinden, um sie zu zerstören, wie Spannung, Spaltung, Zorn, Hass, Vorurteile. Also hier in der Berliner Gemeinde sind wir da sehr gesegnet. Es gibt viele Gemeinden, die sind von, also nicht unbedingt in unserer Bewegung, aber von theologischen Streitigkeiten zerrissen. Wenn man die Kirchengeschichte liest, wie viele Bewegungen sich mal aufgespalten haben über theologische Details und man denkt, aber ist das jetzt echt, ist das so zentral? Neulich waren es halt persönliche Eitelkeiten, die halt die Leute davon abgehalten haben, Einheit zu haben. Und David brachte Einheit. Und das hatte Jesus. Das heißt, wenn ihr diese Geschichte lest, und das ist Grund für den Hintergrund, und damit beende ich jetzt auch meine Geschichtsvorlesung, das ist Grund für diesen historischen Background. David brachte die Einheit so, wie wir Einheit brauchen. David hatte militärische Kämpfe zu führen gegen physische Gegner. Wir haben keine militärischen Kämpfe zu führen, zumindest hier in Deutschland nicht. Wir führen geistlichen Kampf. Geistlichen Kampf gegen Satan, gegen seine Mächte. Und der möchte unsere Einheit zerstören. Wir müssen dagegen kämpfen. Und David ist ein Riesenvorbild in genau dem. Wir kommen zu einem neuen Punkt. Nämlich Davids zweite Führungsrolle. Komischer Satz. Was ist denn die erste? Nein, zweite ist keine Führungsrolle. Also zweite Führungsrolle ist natürlich kein Satz. Die erste Führungsrolle von David war, er war Hirte. Er musste Schafe leiten. Und weißt du, hat jemand von euch mal Schafe gehütet? In der Cool. Also ich nicht direkt, aber da, wo ich aufgewachsen bin, gab es halt riesige Weiden und unter anderem auch eine Schafherde. Und irgendwann war halt irgend so ein Schaf auf den Gedanken gekommen, sich durch den Zaun durchzuzwängen. Viel Fell blieb hängen. Alle anderen Schafe hinterher. Plötzlich da auf dem Platz vor unserem Haus liefen 40 Schafe rum. Ich so, oh, ich glaube, das ist nicht gut hier. Also bin ich so als Junge, vielleicht 10 oder sowas, dann halt auf den Tor gegangen, machte es auf. Und wenn du ein Schaf reinscheust, laufen ja alle anderen hinterher. Dann dachte ich, erstaunlich, aber man muss ein Herz dafür haben, sich um die zu kümmern. Und genau das hat ja David gerade ausgemacht. Wir kennen die Geschichten. David ging dann so los und sagt, okay, da war ein wilder Löwe und ich habe den Löwen dann besiegt, weil ihm die Schafe am Herzen lagen. Und so hat Gott David gelehrt, ein guter Hirte zu sein, wie auch Jesus eben ein guter Hirte war. Und wie wir berufen sind, Hirten zu sein für die für uns gerade, die vielleicht eine Gruppe leiten oder ihre Familie leiten oder einen der Dienste hier in der Gemeinde leiten. David war ein guter Hirte und einer dieser Rollen, die er hatte, war, ist das schon zu sehen? 1. Samuel 22, oh genau, da habe ich schon lieber geblättert, pardon, und noch nicht vorgelesen. Es versammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren, und er wurde ihr Oberster, und es waren bei ihm etwa 400 Mann. So, jetzt seht ihr, warum der Kontext wichtig ist. Also eine etwas ungewöhnliche Konstellation. David als Privatmann ist halt da. Da kommen dann 400 Männer zu ihm. Die angenehmsten Menschen, die man sich vorstellen kann, verbittert. Wer ist gern mit verbitterten Menschen zusammen? Macht immer Spaß. Die kamen zu David und David konnte sich um sie kümmern und sie blieben bei ihm und später waren es dann 600. Und plötzlich hatte David eine Privatarmee. Etwas, was man sich heute in unseren Breiten nicht vorstellen kann. Da waren 400 bis 600 Mann Privatarmee, mit denen er dann alle möglichen Dinge machte. Und es waren halt die, die verbittert waren. Und David musste hier lernen, wie führe ich eigentlich eine Gruppe von 400 Leuten plus Familien, wo ganz viele verbittert sind. Und das hat er gemacht. Und es gibt hier eine spannende Geschichte in 1. Samuel 23, 1. David in Keila. Und es wurde David angesagt, siehe, die Philister kämpfen gegen Keila und berauben die Tenne. Da befragte David den Herrn und sprach, soll ich hinaufziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David, zieh hin, schlag die Philister und errette Keila. Aber die Männer Davids sprachen zu ihm, siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda und wollen nun hinaufziehen nach Keila gegen die Schlachtreihen der Philister. Da befragte David wieder den Herrn und der Herr antwortete ihm und sprach, auf, zieh nach Keila, denn ich will die Philister in deine Hände geben. So zog David mit seinen Männern nach Keila und kämpfte gegen die Philister und trieb ihnen ihr Vieh weg und schlug sie hart. So errettete David die Leute von Keila. Und hier sehen wir wieder Davids großartiges Herz. Es war eine Phase, er war gerade selbst verfolgt von Saul. Also Saul stellte ihm nach, wollte ihn umbringen, samt seinen ganzen Leuten. Und es kommt ein Hilferuf. Hey David, wir haben ein Problem. Jemand überfällt uns, kannst du uns helfen? Da wäre meine natürliche Reaktion gewesen. Wisst ihr was, Freunde? Wir haben den König. Genau dafür. Und dann wendet ihr euch an den. Dafür ist er nämlich extra da. Stellt euch vor. Und der hat übrigens die offizielle Armee. Das soll gefälligst der machen. Und was macht er mit seiner Zeit? Nein, der verfolgt mich und will mich umbringen, weil er eifersüchtig auf meinen Erfolg ist. Und er wendet euch mal schön an den König. Ich habe meine eigenen Probleme. So hätte ich, glaube ich, reagiert. David nicht. David sagt, okay, wir helfen. Und seine Männer haben Angst. Und das Tolle hier ist, sagt David, ich befrage mal Gott, ob das gut ist. Dann sagen seine Jungs, ich habe Angst. Und David hört auf sie und befragt nochmal Gott. Und sie sehen, der nimmt uns wirklich ernst. Der kommandiert uns nicht rum, obwohl er der General und der große Kriegsheld ist. Und wir sind zu ihm gekommen und nicht umgekehrt. David hat auf seine Männer gehört. David war ein guter Hirte. Man hat nochmal Gott befragt, Gott hat gesagt, mach das. Und hat David gesagt, Männer, ihr habt Angst, ich vielleicht auch, wir machen das. Und Gott hat es total gesegnet. Und so war David ein Mann ganz nach Gottes Herzen. Er hat zu Gott gebetet, er hat auf seine Leute gehört und er hat dann das getan, wovon er wusste, dass es Gottes Wille ist. Und wenn ich mir das so anhöre, denke ich, ja, also David, also an dem messe ich mich lieber nicht. Ne? Das ist doch eine Hausnummer zu groß für mich. Aber dann sehe ich andere Geschichten, wo ich sagen muss, David hatte auch durchaus heftige Sünden. Also wenn er spricht über seine Gerechtigkeit, der konnte ganz schön heftig drauf sein. Also hier zum Beispiel mal im 1. Samuel 25, die Geschichte von Nabal und seinem Schafschuhe-Abenteuer. Im 1. Samuel 25, die Geschichte lasst ihr euch zu Hause lesen, kurz gefasst, David sagt, ich habe meine Privatarmee, ich muss dir von irgendwas ernähren. Und dann sind sie auf irgendwelchen Bergen und da sind ja auch Schafe. Und er lässt halt die Schafe unangetastet und seine Leute passen nur noch ein bisschen mit drauf auf. Und dann sagt der Mensch, der Nabal hat hier gerade Erntephase, der soll mir mal was zu essen geben für meinen Mann. Schickt also Botschafter dahin, sagt ihm, Nabal, ich habe gehört, dass du Schafschuhe hast. Nun, deine Hirten sind mit uns zusammen gewesen. Wir haben ihnen nichts zuleide getan. Sie haben nichts vermisst, solange sie im Karmel gewesen sind. Ich so, ja, also wenn ich in einem Hotel bin und sage, ich war jetzt eine Woche hier und ich habe nichts geklaut, dann sagen die, das ist auch schön, Herr Radchen, das ist schon toll, du. Das war aber damals normal. Eine Armee lebte von dem Land, wo sie war. Und die Privatarmee, es war normal in dieser Zeit und in diesem Großraum, dass die sich einfach von dem bedienten, was so da war. Das heißt, das ist das, was die Leute um ihn eigentlich erwartet hätten, was normal gewesen wäre, nicht richtig, nur normal. Und deshalb muss David das nochmal betonen. Und was sollte, können das alles bestätigen. Naja, Nabal benimmt sich voll daneben, lehnt das ab mit wüsten Beschimpfungen und David wird sauer. David wird richtig sauer. Da sprach David zu seinen Männern, gürte sich ein jeder sein Schwert um. Und Gott tu mir dies und das, wenn ich bis zum lichten Morgen einen einzigen übrig lasse, der an die Wand pisst, Lutherdeutsch, von allem, was er hat. So. Oh.
Genau, das sind die Männer, danke.
Kulturell gesehen, in der Gegend hat sich David genauso verhalten, wie man es von einem General erwarten würde, insbesondere von einem General einer Privatmiliz. Das war normal. Das haben auch alle um ihn herum so erwartet, auch seine Männer, auch die Leute um ihn herum, das war normal. Aber es war nicht richtig. Und Gott hat da echt rigorose Gesetze erlassen, die das Judentum von allen anderen Kulturen drumherum massiv abgehoben haben. Gott hat nämlich gesagt, Beleidigung ist nicht in Ordnung, aber Strafe, Proportionalitätsprinzip. Beleidigung darf Beleidigung nach sich ziehen, keine Gewalt, kein Verstümmeln, kein Umbringen und schon gar nicht den ganzen Haushalt niedermetzeln. Also das heißt, völlig über die Stränge geschlagen zu meinen, zum Zweiten natürlich völlig gegen Gottes Gebot und das Zweite, was Gott natürlich auch geboten hatte, keine Selbstjustiz. Da geht er schön zu einem Richter und erklärt das Ganze dann. Also David verstößt hier gegen mehrere Gebote ziemlich heftig und nicht nur er allein, nee, der schleppt auch noch 600 Mann mit. Also den hätte sich gleich mitschuldig gemacht, wo ich so denke, ei, David konnte auch ein Hitzkopf sein. Der ganz große Held, der in ganz vielen Stellen ja wirklich ist, wo ich nie hinkommen werde, hatte eben auch seine durchaus sündigen Seiten. Und auch hier war es so, Gott sorgte schon dafür, er schickte ihm jemanden, eine Frau, und das war damals natürlich kulturell nicht angesagt, dass man hingeht, einem General sagt, hör mal, Junge, du machst hier Mist, das kam nicht gut an damals. Und Frauen hatten damals nicht das kulturelle Standing, dass sie sich das hätten leisten können. Sie hat sich das aber getraut. Und David erkennt das auch sofort an und sagt, sei gesegnet, deine Klugheit. Und gesegnet seist du, dass du mich heute davor zurückgehalten hast, in Blutschuld zu fallen und mir mit eigener Hand zu helfen. David konnte total demütig sein, aber er hatte eben auch eine Menge Sünden und die waren auch durchaus heftig. Die Geschichte kann ich empfehlen zu lesen. Es gibt noch mehr Sachen zu Davids Sünden, die wirklich spannend sind zu lesen, wo ich sagen muss, also wenn ich mir das angucke, muss ich sagen, ja, da hat ein paar heftige Sachen. Also Beispiel Frauen. Gott hat ja sehr klar gesagt, ein Mann, eine Frau, ganz einfach. Abraham hatte dann mehr als eine, das ging nicht so richtig gut aus. Jakob hatte mehrere, das ging gar nicht gut aus. David hatte dann gleich 6. Und jetzt sagt er ja, Gott vergib mir nach meiner Gerechtigkeit. Und das hat Gott auch getan. Gott hat ihm vergeben für seine Sünde. Aber David musste die Frucht seiner Sünde tragen. Und die Frucht seiner Sünde war zum Beispiel, was kam raus, weil er 6 Frauen hatte. Was haben seine Jungs von ihm gelernt? Amnon hatte gute Ideen. Der vergewaltigte seine Halbschwester Tamar. Übererziehung. Absalom machte eine Revolte gegen seinen Vater und schlief dann mit den Nebenfrauen seines Vaters in der Öffentlichkeit. Super. Salomo, eigentlich der mächtigste und reichste König Israels, hatte 700 Frauen, 300 Nebenfrauen und zum Schluss zogen sie ihn von Gott weg. Genau das, was Gott gesagt hatte, nehmt doch nicht viele Frauen, denn das wird dann passieren. Das heißt, David hat mit dem, was er gemacht hat, natürlich Dinge gesät, die er auch später geerntet hat. In dem Leben seiner Söhne sehen wir, David hatte auch dauerhaft Sünden, obwohl er immer wieder umgekehrt ist, die halt geblieben sind. Wo man sagen muss, okay, da sind doch strukturelle Defizite, da sind Dinge, die du hättest machen sollen, die du nicht gemacht hast. Und als Patriarch konnte man seine Kinder anders erziehen als heute. Heute, nach der Pubertät, verliert man viel Einfluss. David hatte die Möglichkeiten. Wir sehen, er hat Dinge unterlassen. Und dennoch hat David von Gott immer wieder Vergebung bekommen, weil er um Vergebung gebeten hat. Und natürlich, der Psalm 18 vergib mir nach meiner Gerechtigkeit, nicht immer hat David so gebetet. Ne? Also Psalm 32 zum Beispiel sagt da, wohl dem, dem die Übertretung vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Und das ist das, was ich uns wünsche, dass wir das mitnehmen können. Diese Einstellung von David. Der hat viele Sachen gehabt, wo er fantastisch umgekehrt ist. Da kann ich mir eine Scheibe von abschneiden oder viele Scheiben von abschneiden. Bei einigen Sachen muss ich sagen, da hat er auch eher strukturelle Sünden, wo ich sagen muss, Gott hat sie ihm vergeben, er hat die Frucht seiner Sünde getragen, aber er ist immer umgekehrt und zurückgegangen zu Gott. Warum ist David der Mann nach Gottes eigenem Herz? Nicht, weil er in so wüsten Zeiten gelebt hat, nicht, weil er der erfolgreiche General war. Das fand Gott auch toll. David hatte die richtige Beziehung zu Gott. David hat um Verzeihung gebeten, wenn es nötig war. David war demütig, David war liebevoll, David war kreativ. Wir können sein Herz sehen in diesen vielen Psalmen. Und wenn ihr diese Psalmen liest, 40% davon sind ja auch von David, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr welche davon liest, wenn ihr die Psalmen liest. Denkt daran, dieses Herz, was David hatte, trotz der Sünden, die er hatte, hat er die Vergebung gespürt. Trotz der Sünden, die er hatte, wusste er, Gott liebt mich, Gott vergibt mir, Gott ist groß und ich kann Gott gefallen und Gott kann sich an mir freuen. Lass uns auch so sein, lass uns dieses Bild haben, diesen Blick auf Gott und Gott sei die Ehre.